Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Herr Professor Wiesotzki, legen wir los. Sie haben das heute verfolgt, die Verkündung der diesjährigen Physik-Nobelpreise in Stockholm. War das eine überraschende Entscheidung für Sie?
Es war allenfalls insofern überraschend, als im Vorjahr ja auch schon Astrophysiker ausgezeichnet wurden. Und ich dachte, das kann nicht schon wieder passieren. Inhaltlich war es auf keinen Fall eine Überraschung. Das ist seit etlichen Jahren ein Kandidatenthema und genau diese Beteiligten immer dabei gewesen in den Spekulationen.
Das heißt, das sind die Richtigen, die da auf dem Treppchen gelandet sind. Ich habe gesehen, Sie haben 2009 ein Lehrbuch über Astronomie und Astrophysik geschrieben. In welchem Kapitel tauchen denn die drei Ausgezeichneten, also Roger Penrose, Reinhard Genzel und Andrea Ghez, da auf?
Die tauchen persönlich und namentlich nicht auf. Es ist ein einführendes Lehrbuch, das jetzt nicht unmittelbar in die Beiträge von Individuen rekapituliert, sondern in die Themen einführt. Aber die Themen sind natürlich deutlich vertreten. Und auch Beobachtungsergebnisse aus der Arbeitsgruppe von Reinhard Genzel sind in, sagen wir mal, stark verkürzter Form in dieses Lehrbuch eingegangen.
Sie kennen diese drei Forscher wenigstens dem Namen nach, haben aber nicht alle persönlich getroffen. Wenn Sie dennoch versuchen müssten, die und deren Wirken zu beschreiben, was wäre das in aller Kürze? Zu jedem zwei Sätze.
Ja, also bei Penrose muss man sagen, das ist ja auch aus gutem Grund die Zweiteilung des Preises zunächst mal. Da sind die fundamentalen Arbeiten überhaupt zur Theorie schwarzer Löcher zu würdigen. Nicht? Also der hat auch keine direkten Vorhersagen für das, was jetzt beobachtet worden ist, gemacht, sondern wirklich ganz allgemein die Theorie schwarzer Löcher bahnbrechend vorangetrieben, das dann auch von anderen weitergeführt wurde. Und das ist aber sehr, sehr anspruchsvolle, sehr mathematische Physik, die er da betrieben hat. Die anderen beiden Beteiligten, Reinhard Genzel, Andrea Ghez, sind auf der einen Seite beobachtende Astrophysiker, die jetzt, was hier gewürdigt wurde, vor allem eben die Überprüfung und Bestätigung der Existenz solcher Objekte in einem ganz konkreten Fall geleistet haben.
Das heißt, der eine hat die theoretischen Vorarbeiten geleistet und den Praktikern sozusagen klar gemacht, wonach sie Ausschau halten sollten und könnten.
In gewisser Weise ist das richtig, wobei die Verbindung von Penrose, das also wirklich ganz fundamentale Arbeiten, jetzt nicht so ist, dass er direkt die Vorgaben gemacht hat, die dann jetzt die anderen beiden überprüft haben, sondern das ist mehr, sagen wir, wirklich die ganzen Grundlagen, die er geschaffen hat.
In der Begründung des Nobelkomitees wird auch deutlich, dass das technologisch sehr herausfordernd war, dann sich wirklich auf die Suche nach diesen schwarzen Löchern zu machen. Können Sie mal schildern, vor welchen Herausforderungen man da steht, wenn man das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße erfassen, entdecken will?
Ja, also das schwarze Loch können wir ja, wie der Name schon sagt, selbst überhaupt nicht sehen. Und was dann eben diese Forscher gemacht haben, sie haben nach Sternen insbesondere in der unmittelbaren Umgebung gesucht. Und das bedeutet, man muss Sterne in einem winzig kleinen Gebiet einzeln ausfindig machen, die obendrein auch noch in einer Richtung, nämlich zum Zentrum der Milchstraße liegen, in der enorme Mengen an Staub in der Sichtlinie sich befinden. Das heißt, man braucht allerhöchste Auflösung, man muss super, super scharfe Bilder machen und man muss obendrein auch noch den Störeffekten des Staubs, das Licht wird absorbiert und gestreut und das kann man dadurch verringern, indem man in einen anderen Wellenlängenbereich ausweicht ins Infrarote. Und diese beiden technologischen Aspekte, das erzeugen extrem scharfer Bilder und auch Spektren im Infraroten und eben überhaupt die ganze Infrarottechnologie hier voranzubringen. Das sind die herausragenden technischen Leistungen.
Das Spannende ist, die beiden Gruppen haben das sozusagen parallel gemacht, voneinander unabhängig. Und erst als beide dann zu demselben Ergebnis kamen, haben sich auch beide getraut, damit sozusagen an die Öffentlichkeit zu gehen.
Ja, und es ist ja auch nicht das eine Ergebnis. Also das finde ich ganz wichtig zu sagen. Das ist eigentlich eine Abfolge von immer wieder neuen kleinen Durchbrüchen, wenn man so will, gekommen ist. Die Deutung, dass da im Zentrum unserer Milchstraße ein supermassereiches schwarzes Loch ist, das haben wir eigentlich schon seit langem vermutet. Und es gab nicht den einen Moment, wo man sagt, jetzt wissen wir es, sondern es gab immer wieder Fortschritte, wo man also Alternativerklärungen ausschließen konnte. Und das ist so ein bisschen wie so ein Ball hin und her gewandert zwischen den beiden Gruppen.
Aber wann konnte man denn dann sagen, der Sack ist zu, das ist jetzt wasserdicht?
Diese Aussage können wir eigentlich in der Wissenschaft so vollständig nie treffen. Also nicht im Sinne eines mathematischen Beweises, dass überhaupt kein Zweifel mehr bestehen kann. Als ich ganz jung war, da kamen so die Ergebnisse raus und man sagt, also plausibel ist eigentlich nur noch diese eine Erklärung. Aber wenn wir ganz streng sind, gibt es Alternativmöglichkeiten. Und die sind im Laufe der Zeit immer weniger und immer unwahrscheinlicher geworden. Und heutzutage ist es wahrscheinlich so, dass der Sack nahezu zu ist, aber irgendwo kleines Löchlein reinpieken möchte man vielleicht noch.
Wo steht denn die astrophysikalische Untersuchung schwarzer Löcher heute?
Da gibt es also zwei Linien, würde ich mal sagen. Zum einen die Erforschung der Effekte, die unmittelbar in der Nähe des schwarzen Loches sich abspielen, die also ganz stark dann auch auf zum Beispiel Arbeiten von Roger Penrose und anderen zurückgreifen. Da sind wir ganz am Anfang, also Beobachtungen wie beispielsweise die im letzten Jahren ja sehr berühmt gewordene Abbildung des Schattens eines schwarzen Loches und sowas, damit wirklich die Effekte unmittelbar in der Umgebung des Ereignishorizontes zu finden. Zum anderen ist aber auch sehr, sehr deutlich geworden im Laufe der letzten Jahre, dass schwarze Löcher, supermassereiche schwarze Löcher in Galaxien enorme Auswirkungen auf ihre Umgebung haben. Und diese Auswirkungen auf ihre Umgebung zu untersuchen, das ist ein ganz großes Forschungsthema, das uns auch noch Jahrzehnte aktiv halten wird.
Das heißt, schwarze Löcher sind heute keine exotischen Objekte mehr, sondern man weiß eigentlich, dass die wichtige Bausteine des Kosmos sind.
So ist es. Und wir gehen davon aus, dass eigentlich nahezu alle größeren Galaxien ein solches supermassereiches schwarzes Loch von Millionen bis Milliarden Sonnenmassen in ihrem Zentrum haben. Also ganz was ganz Normales, wenn Sie so wollen.